Ja, wir haben den Predigttext gehört. Des Menschenherz erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr allein lenkt seinen Schritt oder plant sich seinen Weg oder Gott führt oder wie auch immer man das übersetzt. Es gibt ja manchmal so Predigttexte, da denkt man, wie soll ich einem so langen Text in einer halben Stunde gerecht werden können? Manchmal ist es auch umgekehrt. So, die Textmenge ist ja nicht erschlagend, ne? Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg, der Herr lenkt seinen Schritt. Was heißt das eigentlich? Also erstmal klingt das ja so überklar, ne, dass man denkt, was soll das schon heißen? Ist klar. Der Text klingt ja so klar, dass er es geschafft hat, ein deutsches Sprichwort anzuregen. Denkt, das kennen die meisten, der Mensch denkt, Gott lenkt. Noch kürzer geht's wahrscheinlich nicht. So gibt's noch einen Schlager zu, wenn du denkst, dann denkst du nur, dass du denkst und so, aber mehr kann man da nicht draus machen. Der Mensch denkt, Gott lenkt. Ist das dasselbe eigentlich? Ist das die Botschaft dieses Weisheitsspruchs, der Mensch denkt, Gott lenkt? Was meint man damit, wenn man sagt, ja, wir machen uns unsere Gedanken, aber Gott ist es am Ende, der das alles lenkt und bestimmt. Ich habe diesen Volksspruch in der Regel so verstanden, du kannst dir überlegen, was du willst, bringt tut das alles nicht viel. Eigentlich alles für die Katz. Du kannst Pläne machen, du kannst noch bessere Pläne machen, du kannst diskutieren und dann gehst du los und alles ist für die Katz, weil das alles sowieso anders läuft. Darum mach dir keinen Kopf. Gott wird da schon irgendwie. Plan nicht so viel, grübel nicht so viel, sorge nicht so viel, bringt alles nichts. Ist das der Sinn unseres biblischen Wortes? Nun, ich denke, nein. So wie das Volkssprichwort das macht, ist es ja eine fatalistische Einsicht. Fatum, Schicksal, alles ist vorherbestimmt, alles ist Kismet, Gott macht, was er will, also mach dir keinen Kopf, sei gelassen, mach dich nicht verrückt und so, am Ende kommt sowieso raus, was Gott will. Das ist eine Haltung, die manchmal hilft. So, wenn die ganze Welt durchdreht, dann ist es manchmal so ein Sicherheitsknopf, dass du sagst, mach dir keinen Kopf, ist sowieso alles, wie es ist. Du kannst es nicht ändern. Das kann manchmal helfen, ist aber auch so ein bisschen so resignierend. Ein bisschen verzweifelt und so, dass du denkst, oh, was soll das alles? Ich denke, dass das biblische Wort hier das nochmal anders formuliert. Eben nicht einen solchen Gegensatz, du denkst, aber Gott lenkt. Nicht so, denn es heißt ja hier nun, der Mensch erdenkt sich seinen Weg, er plant seinen Weg. Und dann heißt es nicht, und Gott haut das alles über den Haufen und führt dich ganz anders. Sondern Gott lenkt die Schritte. So, er macht nicht etwas völlig anderes, aber er bestimmt trotzdem, was dabei herauskommt. Das sind offenbar zwei Aussagen, die beide wahr sein wollen und sollen. Wie komme ich darauf? Naja, wenn man das Buch Sprüche insgesamt so ein bisschen durchschaut, da ist ja nicht die Grundbotschaft, Menschen denken zu viel. Menschen planen zu viel, lass das immer schön einfältig, Augen zu, lass dich blind führen. Das ist ja da nicht die Botschaft. Sondern im Gegenteil, denk nach, lass dich beraten, diskutiert untereinander. Zitat Kapitel 15, Pläne werden zunichte, wo man nicht miteinander berät, wo viele Ratgeber sind, gelingen sie. Oder Kapitel 19, wo man nicht mit Vernunft handelt, da geht's nicht gut zu. Wer hastig läuft, der tritt fehl. Also auf der einen Seite viele Aufforderungen, denk nach, plane deinen Weg. Mach dir Gedanken, such dir Rat, tausch dich mit anderen aus. Auf der anderen Seite, aber auch Gott führt. Ihm gehören die Wege, die wir gehen, er lenkt, er leitet. Kapitel 10, der Segen des Herrn allein macht reich, nichts tut eigene Mühe hinzu. Beides ist offenbar hier wichtig. Nicht wie im Volkssprichwort, der Mensch denkt, streich das durch, denn Gott lenkt. Sondern beides. Also unser Vers formuliert keinen Gegensatz, sondern ein Paradox. Ich habe ein bisschen gezögert, das Wort zu verwenden, denn Fremdwörter in der Predigt gelten ja in der Regel als Kunstfehler. Fremdwörter sind ja so ein bisschen so die, Angebersprache des Mittelbegabten so, ne? Haha, ich kenne ein Wort, das du nicht kennst und so. Und jetzt hau ich's raus und du denk nach, haha, und so, ne? Also Fremdwörter passen in die Predigt wie das Rüschenkleid zum Fußball nicht so gut. Oh, ne? Was sieht das so? Warum habe ich es trotzdem getan? Naja, ich kann mich jetzt leicht rausreden und sagen, ich habe mir den Text gar nicht ausgesucht, der wurde mir verpasst. Und denke aber auch, naja, was will der Text? Er will zum Nachdenken anregen. Er formuliert etwas, was gar nicht so gut zusammenpasst. Erstmal, warum diese beiden Dinge? Der Mensch erdenkt sich seinen Weg, der Herr lenkt seinen Schritt. Es ist ein Paradox. Ein Paradox, zwei Aussagen, wo man irgendwie merkt, da ist eine Spannung. Es ist nicht so eine Spannung wie in einem logischen Widerspruch. Also ein logischer Widerspruch wäre zum Beispiel, heute ist Sonntag, gestern war Dienstag. Wenn das stimmen soll, also wenn subjektiv stimmen soll, dann nimmst du irgendwelche Drogen, die dir nicht gut tun. So, das wäre die eine Lösung. Wenn das objektiv stimmen soll, dann bist du einem schwarzen Loch zu nahe gekommen. Vorsicht, du verlierst Lebenszeit. So, aber wenn das beides nicht gilt, dann ist es ein logischer Widerspruch. So, dann ist heute nicht Sonntag oder gestern war nicht Dienstag. Und da kannst du auch nicht sagen, ja, aber im Glauben macht das Sinn. Nee, das macht auch im Glauben keinen Sinn. So, ne, das ist manchmal so eine Ausflucht, dass Menschen irgendwas formulieren, dann kratzen sie sich am Kopf und irgendjemand möchte sagen, das ist ein logischer Widerspruch. Und dann sagt man, man muss es aber glauben. So, wenn es von Gott handelt, dann so. C.S. Lewis sagte mal sehr schön, Unsinn bleibt Unsinn, selbst wenn er von Gott handelt. Logische Widersprüche kriegst du auch mit Glaubenskraft nicht glatt gebügelt. Dies Wort hier aber ist kein logischer Widerspruch. So, das sind aber zwei Sätze, wo die sich nicht logisch ausschließen. Wir wissen nur nicht, wie sie zusammenpassen. Das ist der Punkt. Darum ist es ein Paradox. Es ist irgendwie nicht ganz klar, was das bedeuten soll. Und gerade das Buch Sprüche, Sprichwörter, liebt offensichtlich solche paradoxen Formulierungen. Also Kapitel 18 gibt's mal eben so die Anweisung, antworte dem Toren nicht nach seiner Torheit, dass du ihm nicht gleich wirst. Antworte aber dem Toren nach seiner Torheit, dass er sich nicht weise dünkt. Wenn du da sagst, im Gehorsam werde ich so tun, bist du noch keinen Schritt weiter, weil du musst jetzt anfangen nachzudenken. Was soll ich machen? Ich soll dem Toren nach seiner Torheit antworten und ihm nicht nach seiner Torheit antworten, weil, hä? So, und das ist paradox. Paradox, da muss man nachdenken erstmal und überlegen, wie kriege ich das sortiert? Oder Kapitel 25. Es ist Gottes Ehre, eine Sache zu verbergen. Aber der Könige Ehre ist es, eine Sache zu erforschen. Kann man auch sagen, Moment, wenn Gott will, dass die Könige was wissen, er könnte es ihnen auch sagen. Warum diese Ostereiersuche hier? Ne? Wie gehört das zusammen? Dass Gott Dinge verbirgt und gleichzeitig offenbar will, dass sie gefunden werden, dass sie gesucht werden. Solche paradoxen Formulierungen spielen im Buch Sprüche eine große Rolle. Und ich denke, sie zeigen etwas Wichtiges für unser menschliches Leben. Und ich denke auch für unsere Zeit. Wir leben in einer merkwürdigen Zeit, wo manchmal Dinge, die eigentlich gar nicht zusammenpassen, gleichzeitig da sind. Wir leben in einer Zeit, die manchmal sehr wissenschaftsgläubig sein kann und der manchmal Wahrheit ziemlich egal ist. Und das gleichzeitig und manchmal auch im selben Menschen. In bestimmten Bereichen Wissenschaft hat festgestellt und so und alles klar. Und andere Bereiche, ist doch egal, was jetzt war ist, brauche ich das, interessiert mich gar nicht. So, und das sind, denke ich, zwei Sackgassen, zwei Fallen. Die eine Falle, alles ganz klar, ganz eindeutig, ganz scharf gestellt, richtig zu kriegen. Und die andere Falle, sich im Grunde gar nicht drum zu stören. Grunde zu sagen, ey, egal, wichtig ist doch, wie man lebt und dass es einem gut geht dabei und dass das alles irgendwie weiterläuft, egal wie und so. Paradoxe machen uns darauf aufmerksam, solchen Fallen zu entgehen. Nicht in solche Abkürzungen zu tappen, die es entweder ganz klar oder ganz gleichgültig erscheinen lassen. Paradoxe weisen uns darauf hin, manchmal muss man über Dinge nachdenken und muss versuchen, sie zu verstehen. Und gleichzeitig aber auch sehen, da gibt's Grenzen. Da kommen wir an Grenzen, wo es nicht mehr eindeutiger oder klarer oder sicherer werden kann. Wie machen wir es in diesem konkreten Fall? Wie passt es denn nun zusammen? Die Ermutigung nachzudenken, zu fragen, zu forschen, sich zu beraten. Und auf der anderen Seite die Einsicht, dass Gott in einer Weise führt und lenkt und leitet, die davon nochmal unabhängig ist. Ich denke, das ist etwas, was wir nicht in dem Sinne auflösen können, dass am Ende dieses Paradox verschwindet. Ich denke, dieses Paradox führt uns ganz schlicht dahin, dass Gottes Weg mit uns, dass Gottes Handeln Geheimnis ist und bleibt. Und das ist im Weisheitsbuch so spannend, dass es ganz viele Aufforderungen hat zur Erkenntnissuche, zur Wahrheitssuche. Und auf der anderen Seite ganz klar formuliert, du kommst bei dieser Suche immer wieder dahin, dass du staunend vor Gott stehst und es nicht weitergeht. Und du seine geheimnisvolle Führung in irgendeiner Weise erkennen und anerkennen musst. Psalm 139 formuliert diese weisheitliche Einsicht grundlegend. Wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken? Wie ist ihre Summe so groß? Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand. Ich meine, theoretisch ist das okay. Ne? Jetzt so für eine kleine Andacht über die Losung könnte man jetzt sagen, Landeanflug, Amen, geht in den Tag, haben wir vielleicht, kleine Sprüchlein, uns ein bisschen warm gequatscht und so. Im Leben ist es nicht so leicht. Im Leben kann das ganz schön die Härte sein. So an bestimmten Fragen zu ringen und sich einen Kopf zu machen und dann zu sehen, wie das nicht aufgeht und Gott irgendwie, ja schön, aber wie? Wie verhält sich sein Lenken und Führen und Leiten zu dem, was ich mir mal so dachte? Was machst du denn mit der Erfahrung, dass du in einer bestimmten Herausforderung, einer Situation dir einen Kopf gemacht hast? Du hast geplant, du hast beraten und dann ging's hin und her und dann warst du irgendwann sicher, so ist es das Beste. Und du hast gebetet davor und danach und zwischendurch auch und dann sind die Würfel gefallen und was dann kommt, ist nochmal was völlig anderes. Es geht nicht so auf wie gedacht oder gehofft. Die Konsequenzen sind ganz anders als geplant. Was alles so gut überlegt und gemeint war, geht in ganz andere Richtungen los. Was nach vorne führen sollte, kann nach hinten führen. Und was machst du dann damit? Wie gehst du dann um damit, dass Gott lenkt und leitet? Eine der großen Weisheitsgeschichten, wo das Problem in der Bibel so durchgesprochen wird, ist die Josefsgeschichte. Und die kreiert immer wieder so Momente, wo so ein Dilemma da ist. Nehmen wir Josef, er ist in Potiphars Haus in Ägypten und es läuft. Sah nicht immer so aus in seinem Leben, aber jetzt ist er da, hat was zu sagen, kann seine Gaben entfalten, es läuft. Und jetzt sieht er da so ein Problem auf sich zukommen. Der Chef hat eine Frau. Chef ist nicht viel zu Hause, man kennt die ganze Situation, ich kann da viel träumen und so. Die Frau guckt ihn aber irgendwie an mit mehr Gefühlen, als wahrscheinlich gut ist. Was machst du da als Josef? Na, er wird sich da was überlegt haben und gedacht. Wir wissen, was er macht. Er versucht, den geraden Weg zu gehen, den ehrlichen. Er bleibt seinem Chef treu und versucht, die Frau auch nicht zu verletzen. So, als sie da mit ihren Gefühlen auch nicht mehr gut klarkommt und so. Er läuft weg, er zieht sich zurück. Er will irgendwie raus aus der Nummer. So, und wenn er sich das überlegt hat, wird er sagen, ich muss das irgendwie hinkriegen, so. Ich muss meinen Werten und Überzeugungen treu sein und meinem Chef und ich darf sie nicht verletzen und irgendwie und so. Und das ist vielleicht die beste Lösung. So, taktischer Rückzug, das rettet vielleicht die Situation. Wir kennen das Ergebnis, das läuft nicht gut. Potiphas Frau stellt die Tatsachen auf den Kopf. Sie wirft ihm vor, er wurde übergriffig. Es entsteht eine Wolke von Gerüchten und sein Ruf ist im Eimer. Er kann sich nicht verteidigen. Ihm gehen die Worte aus. Er weiß nicht mehr, wie er sich noch darstellen kann. Landet ganz unten, eingesperrt und weggesperrt. Und das war's dann. Und was hat er falsch gemacht? So, und warum denn überhaupt erstmal so hochgekommen, um dann so tief zu stürzen? Und solche Dilemmata sind in der Josefsgeschichte wieder und wieder da. Den Brüdern ging es ja nicht anders. Da waren sie mit diesem Josef unterwegs, diesem Schönling und Lieblingssohn, Angeber und Träumer. Hoch hinaus wollte er. So, und da denken die sich für ihre damalige Zeit sehr verständlich, der gehört zurück auf den Boden der Tatsache. Das war damals kein Scherz mit erste Frau und zweite Frau, Erstgeborene und Nicht-Erstgeborene. Und wenn Nummer 11 da auf einmal irgendwelche Träume hat, dass er, was weiß ich, über allem steht oder so, es geht nicht. Das ist nicht die Ordnung der Dinge. So, der gehört zurechtgestutzt. Und so bringen sie ihn zurück auf den Boden der Tatsache, sogar noch ein Stück tiefer, auf den Grund einer Zisterne. Im Kindergottesdienst gewöhnt man sich daran, entrüstet zu sein und diese fiesen, bösen Heuchler und so. Aber letztlich, so setzen sie durch, was die natürliche Ordnung einer jeden Familie ist. Und wer das gar nicht kapieren will, lernt es eben manchmal auf die harte Tour. Und was passiert? Sie, die ihren Bruder zurechtstutzen wollten, bringen ihn damit auf eine Umlaufbahn, wo sie sich am Ende wirklich vor ihm beugen müssen und er der große Chef im Ring ist. Und wie kriegt man das klar? Dass das, was man tut, manchmal ganz, ganz andere Konsequenzen hat. Wie gehen wir damit um? Wenn Gottes Führung und Leitung manchmal unsere Pläne nicht gnädig aufnimmt und vollendet, sondern zu durchkreuzen scheint. Das Erste, denke ich, was in der Weisheit immer der große Impuls ist, lernbereit bleiben. Das Buch Sprüche ist was für Neugierige. Das Buch Sprüche ermutigt zu einer Haltung, dass du die Dinge nie ganz in den Griff kriegst, nicht kriegen kannst. Weil die Welt immer größer ist und komplizierter und nicht berechenbar und nicht beherrschbar. So, dass das geht vielleicht in einem Reagenzglas noch, dass du irgendwann nach 17 Jahren Forschung alles glaubst zu verstehen, was darin passiert. So, und das geht aber nicht in dieser Welt, in dieser Geschichte. Das kann anstrengend sein. Und ich denke, wir leben in einer Zeit, wo viele vor Anstrengung stöhnen, dass ständig irgendwas Neues und sich Dinge ändern und Dinge auf den Kopf gestellt werden und Unvorhersehbares. Und das, was gestern noch klar war, das ändert sich dann. Und wen du früher vertraut hast, da bist du heute nicht mehr sicher. Und all diese ganzen Dinge. Und ich glaube, es gibt eine Tendenz zum Dichtmachen heute. Dass man sagt, ich möchte nicht mehr immer noch dem neuesten Mist nachlaufen. Ich habe jetzt schon so viele Jahrzehnte in dieser Welt erlebt, ich komme ja auch klar. Und dass sich die Welt immer weiter dreht und noch weiter und immer mehr Dinge wichtig werden und anders und neue Technologien und neue Krisen und Gefahren und so. Ich will das nicht mehr. Ich will das nicht mehr lernen, ich möchte das nicht mehr hören, ich möchte da im Grunde doch einfach nur so weitermachen. Ich glaube, jeder von uns kennt die Erfahrung und sie ist zutiefst menschlich, weil wir sind begrenzt und grenzenlos immer alles wieder neu überlegen kann keiner von uns. Aber das Dichtmachen ist in einer offenen Welt auch keine Lösung. Und manchmal zwingt uns die Geschichte neu nachzudenken und neu zu fragen und neu zu suchen, Lernbereitschaft, suchen, hören, fragen. Ohne wird niemand weise. Die zweite Botschaft, die ich dem Sprüchebuch entnehmen würde, ist ganz schlicht Demut. Demut, Bescheidenheit, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Ich gehöre zu den beneidens- oder bedauernswerten Menschen dieser Zeit, die gerade als Game of Thrones Junkies immer so zittern, dass sie jetzt nicht gespoilert werden können zwischen heute Nacht und dem eigenen Sehen und bin da voll im Trip und Rausch und verzeihe allen, die das noch nicht sind, kann ja noch werden und so. Ne? Aber einfach nur ein kleines Beispiel daraus. Demut, Bescheidenheit ist ein großes Thema in dieser aktuellen Fantasy-Serie. Da gibt's so einen Typen, Jon Snow, Jon Schnee, der regelmäßig den Satz um die Ohren gehauen bekommt, du weißt gar nichts, Jon Snow, you know nothing. Du weißt gar nichts. Naja, und da ist viel dran, ne? Wenn man seine Mutter nicht mal kennt, ist da schon wenig. Das mit dem Vater ist auch nicht so einfach, wie er sich das mal vorgestellt hat. Und ganz vieles weiß er eigentlich nicht. Und inzwischen weiß jeder Zuschauer dieser Serie mehr als er selbst. Und das ist so das Gefühl, was man als Kind hatte von Kasperle-Theater. Das kennen alle, ne? Ja, alle wieder dabei. So, dass der Kasper da steht, labert sich ein Wolf mit Seppel und man sieht da schon im Hintergrund wahlweise die Hexe oder das Krokodil anhoppeln. So, ne? Und die Kinder rufen, Kasper, hinter dir, pass auf! Und der Kaspar guckt, ja Kinder, was ist, was wollt ihr? Kaspar, die Hexe! So, und es klappt nicht. Ne? Irgendwann schnappt sie ihm, ihr wisst, der Seppel holt den Wachtbund und irgendwie wird alles gut und so in der letzten Folge und so. Und das ist bei dieser Serie auch so, dass man ständig reinrufen möchte in diesen Bildschirm. Man immer so sagen möchte, Jon Snow, pass auf, du bist verwandt mit der, du weißt das noch nicht, aber nicht verlieben, wäre schlecht, nicht verfeinden, wäre noch schlechter. So, du weißt gar nichts. So, dieses Gefühl, dass Menschen nicht wissen, was sie wissen müssten, kennen wir. Und ich glaube, das ist heute sehr verbreitet. Man kann heute so wahnsinnig viel wissen. Und man kann durch halbe Stunde Wikipedia sich in irgendeinem Blödsinn auf ein Wissensniveau putschen, dass man reihenweise hier Profs unserer Uni lächerlich machen kann, dass sie das nicht wissen und Professoren sind. Es gibt viel zu viel, was man wissen kann. Wir sind eigentlich alle am Ende. Es ist alles vorbei. Der Letzte, der vielleicht noch alles wusste in dieser Welt, war der Philosoph Leibniz. Der hatte vor 300-400 Jahren noch so gerade die Chance. Heute denken die meisten, wenn sie seinen Namen hören, an Kekse. Wir sind alle am Ende. Aber daraus kann man was lernen. Es ist heute sehr leicht, Menschen zu sagen, du weißt gar nichts. You know nothing. So gerade soziale Netzwerke sind oft so Angeberkämpfe. Ich weiß etwas, was du nicht weißt und dass du das nicht weißt, ist total Schande und so. Und das findet ständig statt. Ist ja auch schön. Man weiß ja so wenig, man ist ja dankbar, irgendwas zu wissen, was jemand anders gerade noch nicht weiß. Aber es kann auch so täuschen. Denn nochmal Jon Snow, der Witz ist ja, er allein weiß Dinge, die alle angehen und die total wichtig sind. Er weiß in dieser Fantasy-Serie, was die wirkliche Gefahr ist, was die wirkliche Krise ist, die ungeheure Herausforderung. Er ist auf einer heißen Spur und hat etwas gesehen, was für alle entscheidend ist und nur er weiß das von den großen, wichtigen Figuren und alle müssten es so dringend wissen. Der nichts weiß, naja, weiß schon ganz Entscheidendes. Und ich denke, das ist ein bisschen immer so. Wir sind alle ein Stück weit Jon Snow. Wir wissen nichts. Wir haben nicht den Überblick. Uns fehlt so viel, um das Puzzle dieser Welt irgendwie für uns und andere zu sortieren. Aber ich denke, jeder weiß auch Dinge, die nur er allein weiß. Die nur er allein sieht und erkennt und erfahren und erlebt hat. Und ich denke, bei jedem Urteil, du weißt gar nichts, also diese Zurückhaltung, diese Demut, gut, unser aller Wissen ist Stückwerk. Tiefe Weisheitseinsicht von Paulus, unser aller Wissen ist Stückwerk. Wir kriegen die Dinge nicht zusammensortiert. Wir kriegen das nicht alles aufeinander so gelegt, dass keine Fragen offen bleiben. Darum müssen wir hören, auch da, wo wir glauben, da weiß ich längst alles. Oder die wissen es bestimmt nicht. Die gehen ganz sicher in die Irre. Wenn wir die Leute oder einander abschreiben, dann verschließen wir uns der Erfahrung, weiter zu wachsen, zu lernen und weise zu werden. Ein letzter Gedanke. Ich möchte die biblische Haltung im Umgang mit diesem Knäuel mit einem schönen deutschen Wort zusammenfassen. Gelassenheit. Es ist ja der Clou der Josefsgeschichte, dass sie ganz am Ende die Augen öffnet für das Ganze dieser Geschichte. Wir haben uns zwei Teilmomente angeguckt. Josef, wie er so mit Potiphas Frau alles richtig macht und alles geht falsch. Oder die Brüder, wo sie sich das gut überlegen und es kommt das Gegenteil bei rum. Und am Ende macht das ja alles wahnsinnig viel Sinn. Am Ende sagt Josef ja nun quasi so als Moral von der Geschichte, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen. Aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. Und von daher, vom Ende her, lösen sich auf einmal diese Fragen, die vorher da waren. Wenn man vorher ein Teilstück anguckt, ist es völlig unbegreiflich und auch störend und ärgerlich, wie Gott da so umgeht. Und wenn man das Ganze sieht, macht das Teilstück Sinn. Es ist verständlich, dass Gott so führt, dass er einen Plan hat, den niemand ahnen konnte. Jetzt kann man weiterfragen und sagen, gut, Gute Message, aber jetzt nochmal ein Problem. Ich habe es richtig verstanden. Da gibt's so Familienprobleme und darum hat Gott die Idee, mache ich doch mal 7 Jahre Hungersnot, viele verarmen, andere sterben und so weiter. Aber für eine Familie kriege ich richtig gut was geklärt. Und jetzt erklär mir das. So, das ist Problem nur. Jetzt muss man auch dies sagen, wir sehen das. Wir sehen nicht das Ganze. Wir kriegen nicht Gottes Blick dadurch, dass wir das sehen. Und so ist es auch mit der Bibel. Die Bibel beschreibt uns das entscheidende Stück dieser Welt, das wir verstehen müssen. Dass Gott in allem Leid und in aller Schuld, in allem Unglück und in aller Hoffnung, in Jesus Christus einen Weg geht, der Versöhnung und Frieden und Heil stiftet. Und wenn wir diesen Weg kennen, haben wir immer noch nicht das Ganze im Blick. Wir können nicht nach Frankfurt fahren, ins Senckenberg-Museum uns hinstellen und sagen, du Tyrannosaurus Rex, ich weiß genau, wozu du geschaffen wurdest und wann und warum du ausgerottet bist, because the Bible tells me so. Nee, steht da gar nicht. Viele Dinge erzählt uns die Bibel nicht. So, und darum zeigt uns die Bibel das Entscheidende, was wir lernen können und müssen, um mit Spannung umgehen zu können. Dass Gottes Führung weiterblickt als unsere Ausschnitte. Dass Gottes Weisheit tiefer reicht als unser Durchblick. Und wir nichts anderes tun können, als das, was wir sehen, was wir verstehen, festhalten und dran zu bleiben. Und gleichzeitig gelassen Gott das Ganze zu übergeben und zu wissen, du führst. Und du kannst Dinge wieder gerade rücken, die schief laufen. Und du kannst Dinge zusammensetzen, die gerade zerbrechen. Und du kannst heilen, wo Schmerz und Wunden aufbrechen. Du kannst das. Und wir sehen gerade nicht wie, da wir unseren Ausschnitt jetzt gerade fassen können. Aber du siehst weiter und weiter und weiter. Und dafür möchte ich offen sein. Und darauf möchte ich warten können. Das ist nicht die Lösung aller Paradoxa, aber vielleicht die Haltung, mit der wir es ertragen können. Dass in vielen Zweifeln und Krisen Gott führt. Und unsere Pläne nicht egal sind. Er sie kennt und sieht, aber sie durch seine Führung nicht zerstört. Sondern öffnet für das, was er allein tun kann, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Amen.